ARD. Erste Regierungserklärung. Welche Themen Kanzler Merz besonders hervorgehoben hat?
Perfekt passende Klamotten, wie KI beim Shoppen helfen kann.
Und neue Möglichkeiten bei der Bestattung. Gibt's bald die letzte Ruhe im Rhein?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute haben wir Donnerstag, den 15. Mai und hier sind Tanja Hausstetter und Philipp Lacomi für euch. Hallo.
Guten Morgen.
Zu Beginn wollen wir euch ganz kurz auf den neuesten Stand zu den Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine bringen. Da gibt's nämlich Neuigkeiten. Der russische Präsident Putin fährt wohl am heutigen Donnerstag nicht zu den Verhandlungen nach Istanbul. Stattdessen schickt er eine Delegation. Das hat der Kreml gestern noch am späten Abend mitgeteilt.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich ja für direkte Gespräche mit Putin angeboten. Das wäre das erste Mal seit Kriegsbeginn gewesen, dass sich die beiden persönlich treffen. Jetzt scheint Putin nicht dabei zu sein und auch US-Präsident Trump hat klargestellt, dass er nicht in die Türkei reisen will.
Wer vermutlich da sein wird in Istanbul, ist Selenskyj. Er wird sich aber voraussichtlich nur mit dem türkischen Präsidenten Erdogan treffen und nicht an möglichen Gesprächen mit Russland teilnehmen. Das ist zumindest erstmal der Stand Donnerstagmorgen um 5 Uhr.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat gestern seine erste Regierungserklärung gehalten. Da haben viele mit Spannung drauf gewartet, weil sie zeigt, wo die Regierung so hin will und welche Schwerpunkte sie haben wird. Und außerdem war interessant, welchen Ton Merz denn jetzt als neuer Kanzler setzt und wie er generell so in seiner neuen Rolle rüberkommt. Wir schauen uns das jetzt mal genauer an.
Merz hat eine knappe Stunde geredet und dabei sehr viele Themen angerissen. Auffallend war, dass er mit der Außenpolitik eingestiegen ist und da auch sehr, sehr lange drüber gesprochen hat, etwa so 20 Minuten.
Da waren so die wichtigsten Punkte, dass Deutschland die Ukraine weiter unterstützen wird, dass wir zwar keine Kriegspartei sind und das auch nicht sein werden, hat Merz gesagt, aber ohne Zweifel an der Seite der Ukraine stehen werden. Merz hat dann deutlich vor Russland gewarnt und gesagt, wer ernsthaft glaubt, dass Russland sich mit einem Sieg über die Ukraine zufrieden gibt, der irre sich.
Deswegen setzt Merz auf Stärke, weil die seiner Meinung nach Aggressoren abschreckt. Schwäche dagegen lade sie eher zur Aggression ein. Stärke will er einmal durch ein kraftvolles Europa erhalten, das zusammenhält. Insgesamt 46 Mal hat er in seiner Regierungserklärung Worte wie europäisch oder Europa benutzt. Europa war also ein zentrales Element seiner Regierungserklärung.
Außerdem will Merz die Bundeswehr zur stärksten Armee in Europa machen. Er hat zum Beispiel konkret einen freiwilligen Wehrdienst angekündigt. Und auch hier, finde ich, hört man wieder das Prinzip Abschreckung raus. Er hat wörtlich gesagt, wir müssen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen.
Weiteres großes Thema ist die Wirtschaft gewesen. Die will Merz wieder in Schwung bringen. Er will zum Beispiel, wie angekündigt, die Stromsteuer senken und er will dafür sorgen, dass es grundsätzlich weniger Bürokratie gibt in Deutschland. Das ist ja was, was die Firmen immer wieder beklagen, dass sie dadurch Nachteile im Wettbewerb mit ja, vor allem ausländischen Firmen haben.
Andere Themen in der Regierungserklärung waren zum Beispiel der Mindestlohn. Merz meint, da sei eine Erhöhung auf 15 Euro im kommenden Jahr grundsätzlich möglich, aber er will die nicht gesetzlich festschreiben. Das Bürgergeldsystem will der Kanzler außerdem abschaffen und eine neue Grundsicherung einführen.
Und dann lass uns nochmal auf eins seiner großen Wahlkampfthemen schauen, die Migration. Da hat der CDU-Chef gesagt, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei. Das hat er sehr herausgestellt, aber dass es in den vergangenen 10 Jahren zu viel ungesteuerte Einwanderung gegeben habe. Dagegen will der Kanzler jetzt mit stärkeren Grenzkontrollen und mehr Zurückweisungen vorgehen.
Also insgesamt wirkte Merz bei seiner Rede staatsmännisch und war nicht mehr so aggressiv oder polarisierend wie in seiner Rolle als Oppositionsführer, finde ich. Und Korrespondenten in Berlin meinten auch, das hat so ausgesehen, als hätte er sich wohlgefühlt in seiner neuen Rolle. Er hat sich auch von Zwischenrufen gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, einfach so komplett durchgezogen. Und insgesamt, finde ich, hat er auch versucht, eine Aufbruchsstimmung zu verbreiten und ganz viel Zuversicht. Schon auch so ein bisschen so in Richtung, wir schaffen das wie Merkel damals. Nur irgendwie dann doch auch anders.
Ja, er hat auch an uns als Bürger appelliert, dass wir alle daran mitwirken müssen, dass Deutschland wieder nach vorne kommt. Zitat, aus eigener Kraft heraus können wir alles schaffen. Das war so der Tenor seiner Regierungserklärung. Und du hast schon einen Punkt, irgendwie so ein bisschen Merkel-mäßig. Ja.
Manche Beobachter sagen auch, Merz habe einfach nur den Koalitionsvertrag vorgelesen und dementsprechend lang und zwischendurch auch mal langatmig wäre das gewesen. Und was die Regierung jetzt von den ganzen Vorhaben wirklich umgesetzt bekommt, das werden wir dann erst nochmal sehen. Also wissen wir noch nicht. Merz selbst hat gesagt, dass wir alle bis zum Sommer schon den Politikwechsel der schwarz-roten Regierung spüren werden.
Ja, viele Menschen fragen sich, was er wirklich anpacken wird und sind da auch durchaus kritisch. Das hat sich Anfang der Woche auch in der ARD-Radiosendung Mitreden Deutschland diskutiert gezeigt. Mhm. Da gab es zwei Stimmen, die die verschiedenen Positionen der Gesellschaft wirklich ganz gut widerspiegeln. Einmal Christian Schirmer aus Dachau. Bei ihm wurde deutlich, dass er das Vertrauen in die Politik verloren hat.
Ich glaube, dass niemand von denen den wirklichen Mut hätte, wirkliche Strukturänderungen durchzusetzen, weil sie dann genau wüssten, dass sie bei der nächsten Wahl nicht mehr gewählt werden.
Und dann gab es noch Elfi Fluss aus München. Sie will lieber nach vorne schauen und hat appelliert, nicht mehr die holprige Kanzlerwahl so in den Mittelpunkt zu stellen.
Wir sollten unserer neuen Regierung wirklich das Allerbeste wünschen. Und wir haben größere Aufgaben, als uns ständig damit zu beschäftigen, wer oder was uns nicht gefällt.
Zum Schluss noch schnell ein Blick auf die Opposition. Die hatte viel Kritik nach der Regierungserklärung von Kanzler Merz im Gepäck. AfD-Chefin Weidel hatte Merz direkt persönlich angegriffen und gesagt, er sei Kanzler zweiter Wahl und tue nicht genug gegen illegale Einwanderung. Mhm. Die Linke warf dem Kanzler wiederum eine Politik der sozialen Kälte vor. Und die Grünen sagten, Merz habe beim Thema Migration Stimmung gegen Minderheiten und Geflüchtete gemacht. Sie forderten ihn dann auf, ein Kanzler aller Menschen in Deutschland zu sein.
Unsere Kurznachrichten.
In der Türkei treffen sich heute die NATO-Außenminister. Dabei soll es auch um einen Frieden in der Ukraine gehen. Und ein weiteres Thema sind die Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten. Die USA wollen ja, dass die auf 5% des Bruttoinlandsprodukts erhöht werden. Auch der neue deutsche Außenminister Wadefuhl wird an dem Treffen teilnehmen.
Die Bundesanwaltschaft hat 3 ukrainische Staatsbürger festnehmen lassen. Der Verdacht lautet Agententätigkeit im Auftrag Russlands. Den Männern wird vorgeworfen, dass sie Sabotageakte in Deutschland vorbereitet haben. Sie sollen sich zum Beispiel bereit erklärt haben, Brand- und Sprengstoffanschläge auf den Güterverkehr in Deutschland zu verüben.
Sie war eine der bekanntesten Überlebenden des Holocaust. Letzte Woche ist Margot Friedländer gestorben. Heute wird sie in Berlin beerdigt. Zu der Zeremonie werden auch Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Merz erwartet. Friedländer hat immer wieder von den Nazi-Verbrechen an den europäischen Juden berichtet, auch an vielen Schulen. Sie wurde 103 Jahre alt.
Und letzte Nachricht, ihr erinnert euch bestimmt noch an den großen Stromausfall in Spanien und Portugal. Vor rund 2 Wochen war da teilweise landesweit für viele Stunden der Strom weg, fast nichts ging mehr. Jetzt ist offenbar geklärt, wie es zu dem Ausfall kam. Eine plötzliche Störung in einem Umspannwerk in Granada in Spanien ist wohl die Ursache. Dadurch konnte nicht mehr so viel Strom erzeugt werden und viele Netze hatten sich abgeschaltet.
Ich habe letztens 2 Röcke bestellt, 2 verschiedene in gleicher Größe. Der eine war komplett aufgeplustert und viel zu lang. Und der andere, der war so eng, da passte meine Tochter rein.
Das war Esther und einige von uns kennen vielleicht das Problem auch. Schönes Outfit im Internet gefunden, man bestellt es und dann passt das vorne und hinten gar nicht. So ging es Esther eben auch.
Ja, damit soll jetzt aber bald Schluss sein und zwar durch Körperscans mit dem Handy. Da filmt man sich selbst mit dem Telefon in eng anliegender Kleidung und dann spuckt dir ein Programm mit Hilfe von KI die passende Größe aus.
Immer mehr Online-Shops arbeiten mit sogenannten Handy-Body-Scans, also dass man seinen Körper so abfilmt und sogar mit Avataren dann. Bedeutet also, nachdem du dich abgefilmt hast, bist du dann wie so ein Model hinterlegt in der Datenbank. Mhm. Es wird ein Avatar von dir erstellt mit deinen Maßen und du kannst dann in den richtigen Größen shoppen und das Ganze dann auch virtuell an dem Avatar anprobieren.
Das ist zumindest erstmal das Versprechen, dass das gut klappt. Für mich klingt es verlockend. Ich persönlich bestelle eigentlich relativ wenig online, weil ich ziemlich schmal bin und mir die Hälfte dann irgendwie nicht so richtig passt. Da teste ich meistens vor Ort. Ähnliche Probleme hat auch Gerald.
Bei mir ist halt immer mit der Hosenlänge, wenn sie von der Länge her passt, dann passt die Weite nicht.
Vielleicht kann das in solchen Fällen dann wirklich weiterhelfen, sich vorher selbst mal abzumessen oder so. Und wir haben es gerade gesagt, immer mehr Online-Anbieter steigen ein in diese Bodyscanner. Zum Beispiel auf den Webseiten von Joop oder Mark Kane gibt's das schon. Aber auch Deutschlands größter Online-Modeshop Zalando hat schon einen eigenen Größenberater entwickelt, der dir dann auch sogar Anweisungen gibt. Finde ich witzig.
Stell dich frontal zur Kamera, die Füße etwa schulterbreit voneinander entfernt. Nicht bewegen bitte. Dreh dich nun zur Seite. Stell deine Füße nebeneinander. Nicht bewegen bitte.
Erinnert mich ein bisschen an den Online-Identitätsnachweis mit Personalausweis, wenn man dann so sein Telefon immer wieder bewegen muss. Wie funktioniert das Ganze jetzt im Detail mit den Klamotten? Man gibt sein Gewicht, Körpergröße und Geschlecht an. Dann stellt man seine Handykamera auf den Boden und soll dann in eng anliegender Kleidung mit ausgebreiteten Armen sich so um die eigene Achse drehen wie eine Pirouette so ein bisschen.
Brustweite, Oberschenkelumfang, all das zeigt die App dann millimetergenau an und gibt dann eine Größenempfehlung ab. Und dann kann ich meinen 3D-Avatar erstellen, der auf meinen individuellen Körpermaßen basiert. Und den dann anziehen und gucken, sieht der Pulli überhaupt aus an meinem Avatar oder schmeiße ich den dann doch lieber weg? Also aus dem Warenkorb raus, nicht ganz weg.
Dann vielleicht noch kurz zu der Frage, warum das Ganze? Vor allem sollen Retouren vermieden werden. In den meisten Online-Shops gehen zwischen 25% und 50% der Bestellung wieder zurück. Also wirklich sehr viel.
Ja.
Und das kostet diese Shops einen Haufen Kohle. Die müssen ja ausgepackt, gebügelt, gefalten und dann wieder verpackt werden.
Zalando wird das mittlerweile echt zu viel. Die sperren Kunden sogar, die zu viele Bestellungen zurücksenden. Das Unternehmen sagt, rund 10.000 Käuferinnen und Käufer haben es zu sehr übertrieben mit dem Zurückschicken und deswegen werden die 12 Monate sogar, finde ich relativ lang, gesperrt.
Durch den smarten Größenberater, also diesen Bodyscanner, sollen die Retouren bereits um 10% zurückgegangen sein gegenüber Artikeln ohne Größenberatung, sagt Zalando. Scheint also zu helfen, würde dann auch eine Menge Abfall verhindern. Wie hoch die Einsparungen genau sind, das verrät Zalando aber bisher nicht.
Diese Avatare sollen auf jeden Fall weiterentwickelt werden jetzt noch. Ein nächster Schritt ist, dass man auch noch realitätsgetreuer die Stoffstruktur sehen kann im 3D-Modell. Also da kann man gespannt sein, wie das noch alles so weitergeht.
Wo wollen wir einmal beerdigt werden? Das ist eine ganz schön große Frage und inzwischen ist der Friedhof für viele nicht mehr die erste Wahl, sondern es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen von Seebestattung über eine Beerdigung im Wald bis hin zu Familienangehörigen, die die Asche ihrer Liebsten sogar gern zu Hause aufbewahren würden.
Die Sache ist aber, in Deutschland gibt es dafür relativ strenge Regeln und vieles darfst du einfach gar nicht machen. Und deswegen hat sich Rheinland-Pfalz jetzt überlegt, ein neues Bestattungsrecht zu machen. Da könnte man dann zum Beispiel eine Flussbestattung im Rhein machen, wenn man will. Das Bundesland hätte damit deutschlandweit dann die liberalsten Regeln, wenn die das so durchziehen.
Und das finden einige Menschen ganz gut. Marietta Klose-Weyand aus Bad Kreuznach hat zum Beispiel vor über einem halben Jahr ihren Mann verloren. Die 83-Jährige hat sich jetzt zu Hause so einen eigenen Trauerort geschaffen. Da hätte sie auch gern seine Asche aufbewahrt. Jetzt liegt ihr Mann aber auf dem Friedhof.
Schön ist es schon, wenn die Leute bestimmen können, was mache ich mit meinen Angehörigen. Das ist irgendein Trost, wenn da die Urne steht.
Bestatter Marc Grünewald hatte sie beim Abschiednehmen begleitet und er kennt den Wunsch nach Nähe sehr gut.
Das wird in den letzten Jahren immer mehr, dass der Wunsch danach ist, dass die Asche zu Hause, entweder wie hier, dann hingestellt wird, die Urne, oder auch bei sich auf dem Grundstück begraben wird. Das kommt, ich sag mal, bei 100 Sterbefälle ungefähr 40, 50 Mal vor.
Bald könnte es dann möglich sein, in Rheinland-Pfalz die Urne mit nach Hause zu nehmen oder sogar die Asche in der Familie aufzuteilen. Zurzeit wird darüber noch beraten. Der Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz, Clemens Hoch, sagt, es braucht ein moderneres Bestattungsrecht, was auch den Wünschen der Menschen entspricht. In Kraft treten könnte das neue Gesetz dann ab Juli.
Der Gesetzesentwurf von Rheinland-Pfalz sieht außerdem vor, dass die Sargpflicht wegfällt, damit man Tuchbestattungen machen kann. Das bedeutet, die Verstorbenen werden in einem Tuch statt in einem Sarg in die Erde gelassen. Und das ist ja zum Beispiel im Islam üblich und bisher in Rheinland-Pfalz eher in Ausnahmen erlaubt.
Was noch möglich werden könnte, wir haben es vorhin angesprochen, eine Flussbestattung. Und zwar in den 4 großen Flüssen Rhein, Mosel, Lahn und Saar. Da wird dann eine Kapsel mit der Asche drin ins Wasser geworfen, die sich schnell auflöst. Diese Möglichkeit gibt es bisher in keinem anderen Bundesland, aber zum Beispiel in den Niederlanden, da sind die Regeln deutlich lässiger und dadurch kommt es wohl sogar zu Bestattungstourismus, sagt Rheinland-Pfalz selbst. Und auch deswegen wollen sie jetzt da auf jeden Fall handeln.
Die Nachfragen für solche alternativen Bestattungsformen ist auf jeden Fall da. Das sagt auch der Bestatterverband in Rheinland-Pfalz selbst, vor allem bei den Flussbestattungen. Und es wünschen sich mehr Leute Erinnerungsstücke aus Totenasche, also zum Beispiel ein Schmuckstück oder sowas. Also da geht der Trend auf jeden Fall hin.
Ja, die Nachfrage ist hoch Aber es gibt auch Kritik an den Vorschlägen. Die Kirchen in Deutschland finden das gar nicht gut. Sie sagen, dass zum Beispiel bei solchen Schmucksteinen die Totenruhe nicht gewahrt werden könnte. Und das ist nicht das Einzige.
Aus unserer Sicht gibt es Kritikpunkte. Das ist zum Beispiel die zunehmende Privatisierung und dadurch mögliche Kommerzialisierung von Friedhöfen. Aus unserer Sicht sollte es nicht vom Einkommen abhängen, ob und wie jemand bestattet werden kann. Und das Zweite ist auch die Aufbewahrung von Asche in Form in einer Urne oder als Schmuckstück oder in einem anderen Gegenstand in Privaträumen, weil das einfach Menschen ausschließt von einem Ort der Trauer und weil nicht geklärt ist, was passiert, wenn die Person, die das aufbewahrt hat, verstirbt, erkrankt oder sich nicht mehr darum kümmern kann.
Das war Caroline Schröder von der Evangelischen Kirche. Und nicht nur die Kirche ist kritisch in Sachen Asche privat aufbewahren. Auch der Bestatterverband sagt zum Beispiel, dass die Asche dann ja nicht so leicht zugänglich ist für zum Beispiel andere Familienmitglieder wie auf dem Friedhof, wo einfach jeder hingehen kann.
Ne? Ja, man überlege nur, wenn Familien irgendwie zerstritten sind, ob das dann hilfreich ist, echt die Frage.
Ich würde dich nicht reinlassen.
Einen weiteren Punkt gibt es außerdem. Die Kommunen befürchten, dass ihnen Friedhofsgebühren entgehen. Denn so eine private Aufbewahrung einer Urne ist natürlich grundsätzlich deutlich günstiger. Und dann werden Friedhöfe vielleicht auf lange Zeit nicht mehr so gefragt sein.
So, das war's von uns für heute. Habt einen tollen Donnerstag und wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder.
Bis dahin, schönen Tag. Ciao.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.